So, also, nun darf ich euch vorstellen, die Sprecher des heutigen Vormittags. Wir fangen einfach da an. Hier ist der Andreas Kammer, seine Frau Astrid, dann also die Karin Schutz und der Rainer Dick. Rainer Dick wird uns die Predigt halten. Mit ihm werde ich mal beginnen. Rainer, du bist in Thüringen geboren.
In Sachsen.
In Sachsen geboren. Wie konnte ich sowas verwechseln?
Unverzeihlich.
Danke, dass du mich trotzdem anstrahlst. Warst dann im CVJM tätig und bist Evangelist. Was macht ein Evangelist?
Ja, der reist rum und redet. Meistenteils.
Und was redet er?
Das schlichtweg das Evangelium von Jesus. Möglichst einfach, möglichst klar, möglichst direkt.
Ist es einfach oder schwierig?
Ja und nein. Es ist einfach, weil es die beste Sache der Weltgeschichte ist. Aber es ist schwierig. Man hat ja immer unterschiedliche Menschen vor sich. Und das Evangelium muss man übersetzen zu ihnen. Also man muss es übersetzen. Und man macht eigentlich was, was man nicht kann. Man möchte Menschen einladen zur Umkehr zu Jesus, dass sie ihr Leben an Jesus hängen. Und man weiß genau, die beste Rede bringt es nicht. Sondern Gott selber muss ans Werk. Und das ist die Schwierigkeit dabei.
Vielen Dank. Das ist ja auch so bei den Missionaren. Die sind Evangelisten in einem anderen Land. Und da gibt es ja auch so andere Kulturen. Karin, wo bist du denn?
Im ersten Land Europas, das mit dem Evangelium vom Apostel Paulus erreicht worden ist, vor 2000 Jahren. Jetzt könnt ihr mal raten, wo das ist. Genau, in Griechenland.
Das passt da richtig zu unserem Thema, nichts verstehen in Athen. Aber ich meine, da ist man doch zivilisiert. Zu was braucht man da Mission?
Ich denke, es kommt darauf an, dass wir einfach Gott persönlich kennenlernen. Und das wollen wir den Griechen einfach ganz neu wieder bewusst machen. Den unbekannten Gott persönlich kennenzulernen, den auch der Apostel Paulus vor 2000 Jahren auf dem Areopag den Griechen verkündet hat.
Okay, Mission hat also primär damit zu tun, dass das Evangelium von Jesus bekannt wird. Was schätzt du in Griechenland, in Athen, gibt es da was dir besonders gefällt?
Ja, also das gute Essen, griechisch Essen, da brauche ich nicht erst ins Restaurant zu gehen. Und natürlich die Gastfreundschaft der Griechen, also die sprichwörtlich.
Gibt es auch schwierige Dinge?
Ja, die Griechen sind dafür auch bekannt, dass sie im letzten Moment eigentlich alles versuchen auf die Reihe zu kriegen. Und das als deutscher Schwabe, da hat man ein bisschen sein Problem damit.
Es gab ja auch manche Schwierigkeiten dort. Wir haben Bilder gesehen. Vielleicht sagst du da in deinem Kurzbericht noch was. Ehepaar Kammer aus Angola. Dort seid ihr gewesen. Was habt ihr gemacht?
Wir waren als Lehrer oder Dozenten an einer Bibelschule und haben dort zukünftige Kirchenleiter und Gemeindeleiter ausgebildet.
Astrid, dich darf ich fragen, was hast du in Angola besonders geschätzt?
Es ist vor allem die Gemeinschaft mit Christen aus anderen Ländern. Erstmal natürlich Angola und dann die Mitmissionare. Wir haben aus ganz verschiedenen Ländern Freunde gewonnen, mit denen wir gebetet haben, die uns durchgetragen haben durch schwierige Zeiten und mit dem wir auch viel Spaß hatten. Also das war für mich was ganz Tolles in Angola.
Danke, Astrid. Andreas, was war schwierig oder was gibt es schwierige Dinge? Gab es schwierige Dinge?
Also mit manchen Sachen, wo andere Deutsche Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel mit der Pünktlichkeit, dass viele nicht pünktlich kommen, das war nicht so mein Problem, weil ich auch nicht so pünktlich bin. Aber was mir wirklich schwer gefallen ist, ein gewisser Fatalismus, dass die Angolaner einfach sich mit vielen abgeben, sagen, ja, so ist es halt und es gibt so viele Probleme und wir können das nicht alles anpacken und dann bleibt es einfach so.
Rainer Dick sagte uns, dass das Evangelium umgesetzt werden muss, so dass es die Zuhörer verstehen. Wie macht man das in Griechenland und wie in Angola?
Ist gar nicht so einfach. Ich denke, man muss einfach erstmal versuchen, in den Griechen sich hineinzudenken und zu sehen, wo steht er eigentlich. Und ich möchte dann nachher eigentlich näher drauf eingehen, ganz kurz. Was heißt eigentlich Orthodoxie? Rechtgläubig. Und da kann ich ansetzen, nämlich beim Wort Gottes selber. Das ist ja, Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben und da geht es ja um die Griechen.
Vielen Dank. Noch zu Angola-Ansatz.
Ja, ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass man, wie wir gerade schon gehört haben, uns reinversetzen in die Menschen und versuchen zu verstehen, wie verstehen sie die Welt, weil sie ein ganz anderes Weltbild haben, weil nur dann können wir auch wirklich von dem erzählen, was uns wichtig ist.
Vielen Dank für diese kurzen Eindrücke. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und Karin, gleich dein erster Bericht, Karin Schutz von der DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft in Athen.
Kalos Orisate. Jetzt dürft ihr mich begrüßen mit Kalos Evrikame. Sehr schön. Wahrscheinlich hat keiner eine Ahnung, was er gerade versucht hat zu sagen. Also ich habe gesagt, herzlich willkommen. Und ihr habt versucht zu sagen, gut, dass wir dich gefunden haben. Und das finde ich echt super, dass wir uns hier gefunden haben in diesem Raum C5. Ich habe euch auch die griechische Fahne mal mitgebracht. Ganz hochheben. Die Farbe Blau steht für das Meer und den griechischen wunderschönen blauen Himmel, der uns auch heute lacht hier in Stuttgart. Die Farbe Weiß steht für die Reinheit und auch die Klarheit des griechischen Lichtes. Und das Kreuz steht einfach für die griechisch-orthodoxe Kirche. 98% von den Griechen sind ja orthodox, das heißt rechtgläubig. Ich habe den rechten Glauben, es gibt keinen anderen rechten Glauben neben dem orthodoxen Glauben. Wenn mich jetzt ein Grieche auf der Straße anspricht, dann fragt er mich zunächst auch mal, so wie wir es vorher schon in der Vorstellung gehört haben, wie heißt du? Woher kommst du? So wie wir gerade vorher gehört haben, dass unser Redner Rainer nicht von Thüringen kommt, sondern von Sachsen. Und das Dritte ist ganz wichtig, was bist du? Und unter dem was bist du, meint der Grieche, bist du evangelisch oder bist du katholisch? Also ich bin orthodox, sagt der Grieche. Denn ein Grieche, der nicht orthodox ist, ist kein Grieche. Das ist eine Identitätssache für ihn. Und dann sage ich oftmals, ja weißt du, dem Namen nach bin ich orthodox. Wer orthodox heißt ja rechtgläubig. Jetzt geht's nur drum, was ist der rechte Glaube? Und dann weise ich einfach darauf hin, habt ihr schon mal nachgeschaut, nämlich das Neue Testament ist in eurer Sprache geschrieben. Gott hat Griechisch erwählt, um das, sein eigenes Wort in alle Welt zu verbreiten. Und schaut doch mal nach, was steht da über eure Geschichte, was steht da über die Athener, die Philipper, die Beröer, die Korinther, die Thessaloniker. Ihr kommt hier persönlich vor. Es ist eure Geschichte. Und dann geht es gar nicht mehr darum, wer hat jetzt recht. Bin ich jetzt evangelisch? Bin ich katholisch? Oder was bin ich eigentlich? Denn darauf schaut Gott gar nicht. Gott schaut nur drauf, wo stehe ich in meinem Herzen? Und kenne ich ihn? Und kennt er mich und ist mein Name im Buch des Lebens geschrieben. Alles andere zählt gar nicht. Und gerade bei den Griechen ist es, also wir haben jetzt gerade wieder mal gesehen gehabt, man denkt ja manchmal, meine Güte, Griechenland, ist ja mit dem Evangelium erreicht worden von Apostel Paulus. Und das Neue Testament ist ja sogar geschrieben in Griechisch. Was braucht man da noch? Mission in Griechenland? Aber wenn wir jetzt gerade zurückblicken auf kurz vor Weihnachten, was da in Athen alles abgegangen ist, und die Nachrichten waren voll von all den Revolten, und die Griechen haben selber gesagt, Sinnlosigkeit, Existenzängste. Und die treiben uns auf die Straße und die machen uns echt verrückt. Und das wollen wir einfach mal zeigen, ganz bewusst zeigen, was in uns vor sich geht. Und deswegen braucht es Mission. in Griechenland. Und wie machen wir das? Durch Evangelisation, wie der Rainer Dick evangelistisch auf der Straße unterwegs sein und auf Jesus hinweisen. Jeden Sommer haben wir groß angelegte Großeinsätze, wo ihr auch ganz herzlich eingeladen seid, mitzumachen. Von Haus zu Haus gehen und das Neue Testament in die Häuser reinbringen. Und den Griechen sagen, Mensch, lest doch mal drin. Weil das, um das geht es letztendlich, dass wir Gott kennenlernen. Und dass wir wirklich orthodox, das heißt rechtgläubig, der richtige Glaube, erkennen und ihn auch leben. Und dann haben wir Flüchtlingsarbeit in Athen selber. Das heißt, wir haben sehr viele Moslems, Iraner, Iraker, Pakistanis. Und die sollen auch mit dem Evangelium erreicht werden, eben gerade auch durch die Griechen im Land selber. Und dann aber auch über die griechischen Grenzen hinaus nach in die Türkei, Albanien, bis nach Afrika hinein haben wir schon Teams gesandt, um Botschafter an Christi Stadt zu sein. Also wirklich unterwegs zu sein, loszugehen nach dem Motto, das wir heute hier behandeln wollen. Herzlichen Dank. Ja.
Karin, habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn jemand unter uns ist, der sagt, oh, vielleicht kann ich meine Ferien mal mithelfen,
genau.
Dann wäre das eine Möglichkeit.
Super Gelegenheit. Und also selbst nur für eine Woche oder zwei Wochen herzlich eingeladen. Kommt mit, helft
und,
uns.
Und wo trifft man dich? Wo müsste man jetzt hingehen?
Zu DMG-Stand. Ja, zum DMG-Stand. Da bin ich also heute den ganzen Tag erreichbar. Sprecht mich direkt an. Ich fände es super, wenn ein paar von euch sich auf den Weg machen und sagen, wir kommen und helfen euch.
Dankeschön, Karin. Jetzt Andreas Kammer mit CFI in Angola gewesen.
Ja, mein Auftrag ist, über Missverständnisse in Angola zu reden. Wenn man als Missionar in eine fremde Kultur kommt, da kommt es zu vielen, vielen Missverständnissen. Am Anfang waren die meisten Missverständnisse dadurch entstanden, dass wir einfach die Sprache noch nicht richtig konnten. In Angola ist die Landessprache Portugiesisch. Wir waren zwar vorher ein paar Monate in Portugal und haben Portugiesisch gelernt, aber das war natürlich noch nicht perfekt, als wir da ankamen. Und so kam es, dass ich zum Beispiel mal in einer Lehrerkonferenz länger darüber gesprochen habe, dass in den Studentenhäusern das Dach kaputt ist. Ja, und habe das beschrieben, was ich denke, was man da machen müsste und so. Und die haben alle sehr verständnisvoll zugehört. Aber danach hat mich der Direktor zur Seite genommen und hat gesagt, du Andreas, du wolltest wahrscheinlich die männliche Form von diesem Wort Uteto verwenden, was Dach bedeutet, aber du hast die weibliche Form verwandt und das ist die Brust der Frau. Und das war natürlich wahnsinnig peinlich. Dann gibt es aber auch andere Missverständnisse, dass man das richtige Wort gebraucht, aber man in einer anderen Kultur eine ganz andere Vorstellung davon hat, was das bedeutet. Und das ist für uns als Missionare ganz wichtig, dass wir wissen, was verstehen die anderen unter diesem Wort. Das fängt schon an mit dem Wort Gott selbst, ja, mit Gott. Ja, dass wir eben eine gewisse Vorstellung haben, wer ist Gott. Aber das ist nicht selbstverständlich in jeder Kultur auch so. Und deswegen habe ich in meinen Systematikvorlesungen als erstes, bevor ich über Gott den Vater gesprochen habe, die Studenten gefragt, was verstehen eure Leute, was verstehen die, wenn wir von Gott reden, was ist die Vorstellung von Gott? Und dann haben sie mir erzählt, ja, Gott, der hat irgendwann mal die Welt erschaffen, aber jetzt ist er ganz, ganz weit weg. Ja, er ist unerreichbar für uns. Deswegen beten wir auch zu unseren Ahnen. Und zwischen Gott und uns Menschen gibt es eine Riesenwelt von Geistern und Dämonen. Aber Gott, der ist so fern, da haben wir keine Chance, den irgendwie zu erreichen. Oder ein anderer hat gemeint, ja Gott, der kommt dann manchmal und tötet Menschen, um sie zu verspeisen. Es ist einfach wichtig, diese Vorstellung, die diese Menschen haben, dass man sich darüber bewusst ist, um dann zu sagen, ja, aber in der Bibel ist von einem ganz anderen Gott die Rede. Da ist von einem Gott die Rede, der hier ist, der hier mitten bei uns ist. Und der nicht kommt, um Menschen zu töten, sondern der uns liebt, der sogar so weit gegangen ist, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hat, ja, der für uns an unserer Stelle gestorben ist, um uns frei zu machen. Ja, das ist die Herausforderung mit Missverständnis in Angola und überhaupt in der Mission.
Vielen Dank, Andreas. Ganz wichtig, wir haben eine gute Botschaft, aber die kann manchmal ganz anders ankommen. Du bist jetzt wieder zurück in Deutschland mit deiner Familie im Pfarrdienst im Raum Heidenheim. CFI ist deine Organisation dort, die können also Theologen brauchen, aber auch Fachkräfte, auch Kurzzeiteinsätze sind möglich. Trifft man dich auch am Stand, wenn man noch weitere Fragen hätte? Oder jetzt am Anschluss an diesen Vormittag?
In einem Gottesdienst vor einiger Zeit soll Folgendes passiert sein. Während der Pfarrer predigt, ruft plötzlich einer der Zuhörer rein, lauter. Totale Empörung im Gottesdienst, man unterbricht ja keine Predigt. Dann wird wieder Ruhe. Der Pfarrer predigt weiter, nach einiger Zeit kommt wieder der Ruf, lauter. Da dreht sich der Vordermann des Rufenden um und sagt, Sie verstehen wohl nichts. Nein. Dann seien Sie still und danken Gott. Nichts verstehen in Athen. Die Apostelgeschichte, die zeigt ja in großen Teilen den Zug des Apostels Paulus durch die damalige bewohnte Welt mit dem Evangelium. Und seine Missionstätigkeit hat ja ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da gerät er in Zypern mit einem okkult verseuchten Menschen zusammen. Einem Zauberer, der sogar noch Bar Jesus heißt. In Lystra erleben sie ein totales religiöses Chaos. Nachdem sie jemanden geheilt haben, wollen die Leute aus Lystra sie zu Göttern erheben und sie haben alle Schwierigkeiten, die wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. In Philippi bekommen sie, nachdem sie den Mund aufgetan haben, kräftig Schläge, werden ins Gefängnis gesperrt und erleben aber, wie eine Boutiquebesitzerin mit Namen Lydia und ein Vollzugsbeamter aus dem Knast von Philippi zum Glauben kommen. In Thessalonich erfahren sie politischen Aufruhr. Es war lebensgefährlich mit der Mission. Denn wenn jemandem gesagt wurde, die wollen jemand anderen als den römischen Kaiser, dann konnte das bedeuten, Kopf runter. In Ephesus erfahren sie Massentumulte wegen ihrer Missionstätigkeit, weil dort die versammelte Wirtschaft den Eindruck hat, die machen den Wirtschaftsstandort Ephesus kaputt mit ihrer Mission. Und nun Athen. Wer die Bibel mit hat, wäre ja gut, Apostelgeschichte 17. Ich beziehe mich immer wieder mal auf einzelne Texte. Athen war die Kultur- und Geisteshauptstadt der Antike, auch jetzt noch, als Paulus hinkommt. Obwohl sich mittlerweile die Machtverhältnisse ja verändert hatten. In Rom wurde regiert, aber in Athen sammelte sich die Geisteselite der damaligen Zeit. Und es wird von ihnen gesagt, in Apostelgeschichte 17, Vers 21, die Athener alle, nämlich auch die Ausländer, die sich dort aufhielten, waren auf nichts anderes aus, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Also, sie waren ständig unterwegs, die Neuigkeiten aufzuschnappen und weiterzugeben. Und vor dieser Bande predigt Paulus. Und Ergebnis seiner Mission, im Vers 32 und 34, da heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten etliche. Andere aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig. Also es war kein Riesen-Mega-Event auf Neudeutsch. Keine Massenevangelisation mit Tausenden von Bekehrten, sondern eigentlich steht drüber nichts verstehen in Athen. Und trotzdem, Bei diesem Auftritt des Paulus in Athen gibt es einige Grundeinsichten in missionarische Bewegung überhaupt. Es beginnt im Vers 16 mit einem seltsamen Wort. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus wird zornig, ihm platzt der Papierkragen. Warum eigentlich? Was ist eigentlich Motivation für Mission? Hier, Freunde, was treibt uns eigentlich an, das Evangelium von Jesus weiterzusagen? Ist Zorn eine gute Motivation für Mission? Und was für ein Zorn war das eigentlich bei dem Paulus? Denn später, als er vor den versammelten Massen redet, da tritt er ihnen sehr höflich und zuvorkommend entgegen. Ihr Männer von Athen, Vers 22, ich sehe, dass ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet. Also anscheinend ist da von diesem Zorn nichts mehr geblieben. Was ist das für ein Zorn? Was ist das für eine Motivation für Mission in Athen? Athen war voller Götterbilder. Und als der Paulus durch die Stadt marschiert, erregt diese Piepshow des griechischen Götterhimmels seinen Zorn. Ich frage mich, warum eigentlich? Das ist doch unsere Welt. Auch wenn du jetzt rumguckst in unserer Welt und siehst du, kein Mist stinkt so sehr, dass sich nicht 80 Fliegen drauf versammeln. Warum also regt sich da der Paulus so auf? Was bringt ihn auf die Palme? Explodiert hier ein cholerischer Charakter? Und Paulus war ja cholerisch. Der ging schnell durch die Decke. Kleines Zündholz unten ran, rums ungespitzt durch die Decke. Aber der gleiche Paulus sagt doch im 2. Korintherbrief, die Liebe des Christus, die drängt uns, das Evangelium weiterzusagen. Wie passt denn das zusammen? Oder ist dieser Zorn Ausfluss eines überheblichen missionarischen Egos? Diese doofen, armen, irregeleiteten Heiden. Oder ist es gewissermaßen eine fehlgeleitete Motivation um das Seelenheil der Athener. Warum verlaufen die sich? In Römer 1, 21 beschreibt Paulus das Wesen dieser Welt. Und er sagt, das Grundproblem unserer Welt ist, wir haben die Herrlichkeit des ewigen Gottes eingetauscht mit menschlichen und tierischen Bildern. Und das erregt seinen Zorn. Es geht ihm doch um die Ehre des einzigartigen Gottes. Das Götterpanoptikum von Athen verdunkelt die Herrlichkeit des auferstandenen Jesus. Sein Zorn ist der Eifer um die Ehre seines Herrn. Das treibt ihn an. Paulus ist voller Schmerz darüber. Auch das steckt in dem griechischen Wort drin. Paulus ist voller Schmerz darüber, dass hier dem lebendigen Gott die Ehre genommen wird, indem man andere Götter verehrt. Ich weiß ja nicht, ob uns das umtreibt. Die Ehre Gottes. Dass die Herrlichkeit des auferstandenen Jesus verdunkelt wird durch all diese heidnischen, abergläubischen Praktiken, die unsere Welt beherrschen. Der große württembergische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker, der schreibt mal, man muss die Irrlehrer tragen und das ewige Erbarmen über sie herabrufen. Wenn sie aber meinen Heiland mit Füßen treten, kann ich ihnen den Buckel nicht noch streicheln. Liegt uns die Ehre Gottes so am Herzen, dass es uns im Herzen wehtut, wenn wir Menschen begegnen, die Jesus nicht die Ehre geben, die nicht an ihn glauben, die ihm den Rücken zukehren, die sich an alles Mögliche hängen, tut uns das weh. John Stott, einer der großen Bibellehrer der letzten Jahrzehnte, John Stott, schreibt in seiner Auslegung zu diesem Text Apostelgeschichte 17. Doch der größte Ansporn von allem für Mission ist der Eifer oder die Eifersucht auf die Ehre Jesu Christi. Gott hat ihn auf den höchsten Ehrenplatz erhöht, damit jedes Knie und jede Zunge bekennen solle, dass er der Herr ist. Das treibt den Paulus. Er möchte gerne, dass seinem Herrn die Ehre zukommt, die er schon hat. Und dass Menschen, indem sie an ihn glauben, ihm die Ehre geben, ihm sagen, du bist. Nun begegnet aber der Paulus ja in Athen einen Sack voll Religion. Und das ist die zweite Einsicht. Welchen Stellenwert hat eigentlich Religion? In Athen gab es eine Paradestraße, eine Prachtstraße mit allen möglichen Götterstatuen. Das war Religion pur auf Breitwand. Da standen Aphrodite, die Liebesgöttin, Hermes, der Gott des Handels und der Diebe, Zeus, der Göttervater, und Poseidon, der Gott der Meere, Schulter an Schulter. Religion. Der große deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach, der hat mal gesagt, Religion ist Projektion. Und er meint damit, wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, Befürchtungen und die projizieren wir in Übergröße an den Himmel und das nennen wir dann Gott. So haben das die Athener gemacht. Die haben festgestellt, Liebe ist eine Himmelsmacht. Das haben sicher eine Menge von uns schon festgestellt. Liebe kann einen Menschen absolut verändern. Und der spanische Philosoph Icaset, der hat ja mal gesagt, Verliebtheit ist eine gelinde Form von Schwachsinn. Aber es ist so, Liebe verändert einen Menschen. Meine Frau und ich, wir haben 4 Söhne. Bei den einen habe ich das in besonderer Weise entdeckt. Der hatte so eine Lebensphase, da ließ er sich die Haare wachsen. Und jedes Mal, wenn ich zu ihm gesagt habe, geh doch mal zum Friseur, da hat er mich angeguckt, als würde ich eine Enthauptung von ihm verlangen. Und eines Tages stelle ich plötzlich fest, der kümmert sich um seine Haare. Der steht vorm Spiegel, kämmt sich, gelt sich. Plötzlich entwickelt er ein Verhältnis zum Kamm. Liebe ist eine Himmelsmacht. So funktioniert Religion. Wir projizieren etwas an den Himmel. Wir machen uns ein Bild und verehren dieses Bild. Allerdings war auf dieser Paradestraße in Athen auch ein Altar. Da hatten sie keine Figur draufgestellt. Da stand nur der Altar und drauf die Inschrift dem unbekannten Gott. Ich vermute, die Athener, die haben ihren ganzen Götterhimmel selber nicht so ganz geglaubt. Die haben ja gemerkt, an irgendeiner Stelle klemmt's. Wir können uns eine Menge Bilder machen, aber an irgendeiner Stelle passen sie alle zusammen nicht. Wahrscheinlich hatten sie so einen geheimen Zweifel an der Religion bekommen. Und nun ist interessant, wie Paulus auf diese Menschen zugeht. Er gesteht ihnen zunächst zu, dass sie ihre Sache ernst meinen. Das ist ja schon was, wenn wir den Nächsten ehren, indem wir ihn ernst nehmen, weil er seine Sache ernst meint. Das ist ja schon was. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Aber nun macht Paulus eben nicht das, was so modern ist, was der moderne Zeitgeist so sagt. Du hast deinen Glauben und ich habe meinen Glauben und du hast deinen Glauben. Jeder hat so seinen Glauben und jeder Glaube ist auch irgendwie richtig. Standen zwei vor Gericht, die sich verklagten. Und erst trägt der eine seine Sache vor, sagt der Richter, Sie haben Recht. Dann trägt der andere seine Sache vor, sagt der Richter, Sie haben Recht. Dann sagt der erste, Herr Richter, Sie können doch nicht zu dem sagen, du hast Recht, und zu mir sagen, du hast Recht. Sagt der Richter, hast du auch wieder Recht. Versteht ihr, so läuft das doch heute. Man will sich nicht auf den Schlips treten, man will nicht anstößig sein, und deshalb sagt man, ja, jeder hat so seinen Weg, viele Wege führen nach Rom. Das sagt der Paulus nicht, sondern er sagt im Vers 30, nun hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Alles religiöse Gehabe in Athen ist Zeit der Unwissenheit, denn weil es Religion ist, funktioniert es doch so. Wir machen uns ein Bild und projizieren es an den Himmel. Wir haben es gemacht. Aber das Evangelium, was Paulus weiter treibt, das geht andersrum. Paulus redet von dem Gott, der sich vom Himmel aus offenbart hat. Er sagt, das Wesen der Religion ist ein Suchen im Nebel. Ein ernsthaftes Suchen im Nebel. Man stochert im Nebel rum und sieht irgendwelche Schemen und sagt, das könnte sein. Aber Gott ist Gott. Und wenn wir überhaupt was Gewisses über ihn wissen wollen, da muss das passieren, dass der verborgene Gott aus dem Nebel rauskommt, sich vorstellt und sagt, das bin ich. Und so bin ich. Und das habe ich mit euch vor. Und davon redet Paulus. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden, sich zu bekehren, weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für jedermann beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus hat ein Evangelium, das hat er nicht aus seinen Gedanken heraus entwickelt, sondern Gott hat es ihm bekannt gemacht. Gott hat es ihm offenbart. Gott hat sich vorgestellt in dieser Welt. Er hat gesagt, das bin ich. Da tritt der Zimmermann aus Nazareth auf und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So bin ich. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Gott hat einen Namen. Der lebendige Gott hat einen Namen. Und der Name heißt Jesus. Das hat Gott offenbart. Das ist nicht so, dass sich das jemand ausgedacht hätte. Heinz Zahnd, einer der großen liberalen Theologen des vergangenen Jahrhunderts, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, Jesus war ein einfacher Mann, aber die Christenheit hat ihn emporgejubelt und auf den Thron Gottes gesetzt. Paulus redet anders. Gott hat gesetzt, einen Tag, an dem er die Welt richten wird, durch einen Mann, den er dazu von den Toten auferweckt hat. Gott hat sich vorgestellt. Liebe Freunde, da sind wir bei der dritten Einsicht für missionarische Tätigkeit. Wovon redet Mission? Mission redet von einer Person. Nicht von irgendeinem Prinzip. Nicht von irgendwelchen zusammengestellten Sätzen, die man zu befolgen hat, sondern von einer einzigartigen Person, von Jesus. Ich war mal beteiligt bei einer Podiumsdiskussion bei einer Synode Und da saß auch ein Oberkirchenrat mit im Podium und der hat dann so mit stolz geschwellter Brust gesagt, ich bin stolz auf meinem Glauben. So konnte ich das nicht sagen. Paulus präsentiert nicht sich und seinen tollen Glauben, sondern er zeigt auf die eine Person, den Gott von den Toten auferweckt hat, auf den die ganze Weltgeschichte zusteuert, wo jeder Mensch mal antreten muss und Gott bittet ihn zur Kasse. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Paulus präsentiert den einen, Jesus, der das entscheidende Wort über unser Leben spricht. Paulus hat nicht irgendwas anzubieten, aber er hält ihnen Jesus hin. In 2. Korinther 4, Vers 5 schreibt er, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Ich weiß nicht, ob ihr dieses neckische Buch von Adrian Pless kennt, Tagebuch eines frommen Chaoten. Ich kenne Christen, die können überhaupt nicht darüber lachen. Die fühlen sich absolut betreten, wenn sie das Buch lesen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Wenn wir uns nicht mehr selber auf die Schippe nehmen können, da stimmt was mit unserem Glauben nicht. Da kommt aber eine interessante Szene drin vor. Der Verfasser hat einen Arbeitskollegen, der ihm am Schreibtisch gegenüber sitzt, ein Nichtchrist, und der natürlich mit Argusaugen die Schwächen der Christen ausspäht. Und das dem Adrian Pless richtig serviert. Eines Tages hat er mal einen aus der Gemeinde getroffen, der angedüselt aus der Kneipe kam. Und das tut er natürlich süffisant auskosten. Und jetzt ist interessant die Reaktion des Verfassers. Ich wollte Schande über mich einen teuflischen Augenblick lang sagen, dass ich mit Thim gar nicht so eng befreundet bin und dass wir anderen in der Gemeinde nicht so sind wie er. Aber dann sagte ich wusste das, Everett. Leonard ist einer meiner besten Freunde. Deshalb bin ich meistens auf den Laufenden, was mit ihm los ist. Er hat Probleme mit dem Trinken. Ich habe Probleme damit, dass ich so tollpatschig bin und ständig alles durcheinander bringe. Alle bei uns in der Kirche haben Probleme. Wir sind keine besonders tollen Leute. Aber Gott vergibt uns immer wieder. Gibt es jemanden, der Ihnen vergibt, was Sie machen? Es geht nicht um irgendwas. Es geht um die eine Person. Um Jesus. Aber liebe Freunde, wenn das Gott uns schenken würde, dass wir Menschen Jesus vor die Augen hinmalen könnten, dass sie Geschmack auf Jesus kriegen, Sehnsucht, diesen Herrn kennenzulernen. Und das Ergebnis dieses missionarischen Einsatzes in Athen, ihr habt es vorhin schon gelesen, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten etliche. Andere aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig, unter welchen war Dionysos, einer aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Nichts verstehen in Athen? Ich denke, die haben sehr, sehr gut verstanden. Die haben genau gewusst, worauf es jetzt ankommt. Und jetzt kommt ihre Reaktion darauf. Wer hat das eigentlich in die Welt gesetzt, dass ständig auf die missionarische Predigt hin alle Welt sich bekehren müsste? Das steht doch nirgendwo im Neuen Testament. Die Wirkung des Evangeliums ist sehr unterschiedlich. Die einen beugen sich und geben Jesus die Ehre. Die anderen bücken sich und werfen Steine. Und wieder andere drücken sich und verpassen das Leben. Und in all dem hält Gott nach wie vor seine Hand hin. Ich finde es ein wahnsinnig tolles Bild, wenn hier steht, nun aber gebietet er den Menschen, Gott hält seine Hand hin, er streckt die Hand nach unserem Nächsten aus und sagt, schlag doch ein, du darfst dich mir anvertrauen. Bei mir geht es nicht um Religion, sondern um den einen, um Jesus. Schlag ein, das heißt Glauben. Da ich die größte Zeit meines Lebens in der DDR verbracht habe, unter beständiger Rotlichtbestrahlung, gab es natürlich auch neckische Sachen zu entdecken. Ich bin mal mit meiner Frau durch eine Geschäftsstraße so in ein kleineres Ortes gegangen, Reihe Geschäfte nebeneinander, und dann bin ich vor zwei Schaufenstern stehen geblieben und habe einen Lachanfall gekriegt. Meine Frau stößt mich in die Seite, sag mal, bist du blöd, was ist denn mit dir los? Da waren zwei riesen Schaufenster. Und da stand über jedem Schaufenster eine Banderole. Da stand drauf, bitte greifen Sie zu. Und im Schaufenster war nichts. Überhaupt nichts. Das Angebot, bitte greifen Sie zu. Und drin ist nichts. Aber hier sagt Gott, bitte greif zu. Schlag ein. Ludwig Hofhager hat gesagt, Glauben heißt, sich an einen Mann hängen, der Jesus heißt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich jetzt anreden können. Dass du nicht ein Hirngespinst von religiösen Seelen bist, sondern der, den der Vater geehrt hat und auf den Thron gesetzt hat. Und offenbart hat. Und ich danke dir, dass wir dich, den Menschen unserer Zeit, hinhalten können als das einzig Verlässliche. Hilf, dass wir dazu beitragen können, dass deine Ehre in dieser Welt groß wird. Amen.